Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Dirk Becker, Soziologe, Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und Kulturanalyse an der Zeppelin University in Friedrichshafen am Bodensee. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Becker, Sie sind 1955 geboren, studierten Soziologie und Nationalökonomie in Köln und Paris, promovierten und habilitierten sich in Soziologie bei Niklas Luhmann in Bielefeld. Heute sind Sie einer der renommiertesten Luhmann-Schüler. Wie sind Sie eigentlich auf Luhmann gestoßen?
Das war ganz einfach. Ich saß in Paris während eines ganzen Studienjahres in Form einer Flucht aus Köln, muss ich sagen, las zum ersten Mal Theoretiker, die in der Lage waren, ökonomisches und soziologisches Denken zu kombinieren und zu mixen, zu covern im besten Sinne des Wortes, und fragte mich, was wirst du eigentlich tun, wenn du nach Deutschland zurückkommst? Bei wem kannst du denn auf ähnlicher Höhe theoretisch kreativ und interdisziplinär, wie man heute sagt, arbeiten? Und da gab es damals, weil Adorno bereits gestorben war, nur eine einzige Adresse, und das war Niklas Luhmann.
So sind Sie nach Bielefeld gekommen.
Ich habe dann einige Briefe nach Bielefeld geschrieben, um Herrn Luhmann zu fragen, ob er ein Promotionsprojekt von mir betreuen würde. Er hat, wie eigentlich seine Art war, sehr zögerlich reagiert, aber im dritten Brief dann den Fehler gemacht zu sagen, wir könnten doch mal darüber reden. Und daraufhin bin ich umgezogen nach Bielefeld und habe auch mit ihm darüber gesprochen, bin dann aber auch gleich da geblieben.
Und Ihre Theorie ist mit umgezogen. Und von dieser Zeit ab hatten Sie es mit der Reduktion von Komplexität. Stimmt es eigentlich, dass Sie mal behauptet haben, Gott sei eine Beruhigung dafür, dass die Menschen an der Komplexität der Realität nichts ändern können?
Das ist ein Satz, der sich auf die Wikipedia-Seiten verirrt hat. Ich weiß gar nicht, ob er tatsächlich aus einem Text von mir kommt. Ich konnte das nie nachvollziehen. Die Formel Reduktion von Komplexität ist natürlich Luhmanns Formel. Ich bin eher im Gepäck mit einerseits der ökonomischen Theorie nach Bielefeld gegangen, weil mir auffiel, dass Luhmann zur Ökonomie noch nicht wirklich viel geschrieben hatte zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte im Gepäck meine lieben Franzosen, die Poststrukturalisten. Ich war ja 1979, 80 in Paris. Da brach sozusagen der Poststrukturalismus an seiner Spitze ab und hörte allmählich auf. Foucault starb, Roland Barthes starb, aber Baudrillard lebte noch. Und die brachte ich alle mit nach Bielefeld und sagte mir, wollen wir mal sehen, ob wir nicht etwas von der französischen Wildheit in dieses ordentliche Bielefeld bringen können.
Ja, und dann ging es weiter. Sie hatten ja an der Universität in Stanford in Kalifornien geforscht, an der London School of Economics, dann auch an der Universität in Herdecke. Und nun sind Sie an der Zeppelin University, nicht Universität, University in Friedrichshafen und haben den Lehrstuhl für Kulturtheorie inne. Was ist denn Kulturtheorie?
Und Kulturtheorie ist ein Versuch herauszufinden, ob man etwas darüber sagen kann, warum sich Menschen in der Gesellschaft eher glücklich oder unglücklich fühlen. Kultur ist ja das, was uns kultiviert. Rousseau war der Erste, der ihm aufgefallen war, dass das Kultivieren der Menschen zu einem kultivierten Verhalten am französischen Hofe zum Beispiel zu außerordentlich unglücklichen Menschen, nämlich dekadenten, überkandidelten, gepuderten, gekünstelten Menschen führen kann, sodass er der Erste war, der diese außerordentlich folgenreiche Frage gestellt hat, dass Kultur offensichtlich nicht nur zum Glücke des Menschen, sondern eben auch zum Unglück des Menschen führen kann. Und da wir in der Soziologie, das ist mein eigentliches Heimatfach, die Frage nach Glück und Unglück des Menschen systematisch ausgeklammert haben, dachte ich mir zu einem bestimmten Zeitpunkt, so Ende der 90er Jahre, es wäre vielleicht ganz gut, diese zusätzliche diagnostische Möglichkeit, Glück und Unglück des Menschen, in die Soziologie mit einzuführen. Und deswegen begann ich, mich für die Kulturtheorie zu interessieren.
Nun sind Sie an der Zeppelin University gelandet. Und
University deswegen, weil wir kein Promotionsrecht haben. Sobald wir das haben, was wir hoffentlich in diesem Jahr bekommen, heißen wir auch Universität.
Na gut.
Ganz ordentlich.
Sagen wir mal Uni. Da geht es ja vor allem um die Ausbildung von Managementkompetenzen und Kulturtheorie. Was tut die dabei?
Naja, das ist ganz einfach und auch sehr raffiniert. Und auch ein Grund dafür, dass ich den Ruf an diese Universität aufgenommen habe. Wir haben ja tatsächlich drei Departments oder Fakultäten im alten Sinne, nämlich die Politikwissenschaften, die Kulturwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften. Und wir haben dort uns das Programm vorgenommen, die Idee in den Kopf gesetzt, alle drei großen alten klassischen Fächer auf Managementkompetenzen hin zu durchforsten, auch ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Also nach dem Management nicht nur von Unternehmen zu fragen, sondern auch nach dem Management von kulturellen Einrichtungen und nach dem Management von Behörden. Das hat immer zwei Pointen, wenn ich mal so sagen darf. Die eine Pointe ist, dass man sich fragen kann, was sind das eigentlich für Leitungskompetenzen in einer Armee, in einer Universität, in einer Galerie, in einem Museum und so weiter? Und zweitens, wie unterscheiden sich die voneinander? Sind die tatsächlich vergleichbar mit denen, die man in Unternehmen hat? Könnten die auch etwas von Unternehmen lernen? Ja? Und andererseits entdeckt man, das ist eigentlich offen gestanden meine Hauptpointe dort, man entdeckt, dass es ein außerordentlich gesundes und sattes, professionelles Wissen über die Leitung von Organisationen, auch in Kirchen, auch in Rechtsanwaltskanzleien, auch in Arztpraxen gibt, die noch nie im Leben einen Betriebswirt weder aus der Nähe noch aus der Ferne gesehen haben und, so kann man feststellen, ihn auch nicht zu sehen brauchen. Ja, sodass wir an der ZU in Friedrichshafen an einem Managementbegriff arbeiten, der für alle Organisationen geeignet ist und sich nicht auf diese betriebswirtschaftliche Schmalspurversion von Kosten-Nutzen-Rechnungen und Motivationen von Mitarbeitern etc. reduzieren lässt.
Also parallel zur Ausweitung des Kulturbegriffes haben Sie jetzt eine Ausweitung des Managementbegriffes vorgenommen.
Das ist einfach zwangsläufig. Das tun wir nicht, um die Leute zu ärgern, sondern das tun wir, weil wir festgestellt haben, dass unter dem Label Kultur mittlerweile, Stichwort Cultural Studies, Kulturwissenschaften, die alten, großen, schönen Geistes- und Sozialwissenschaften neu gedacht werden. Und weil wir festgestellt haben, da sind wir nicht die Einzigen, dass das Management-Label, der Management-Begriff, solange er streng betriebswirtschaftlich gedacht wird, in Rundfunkanstalten, in Kirchen, in Armeen, eher Schaden anrichtet, als den Leuten wirklich weiterhilft. Da gibt es in unseren Augen einen regelrechten kulturellen Auftrag, den Managementbegriff so auszuweiten, dass man darunter etwas Vernünftiges machen kann und nicht nur etwas Effizientes.
Nun haben Sie sich damit ja schon längere Zeit beschäftigt, Herr Becker, und Sie haben zum Beispiel mal eine Zeitschrift rausgegeben, eine Revue für postheroisches Management. Wir brauchen keine Helden mehr. Postheroisches Management. Was ist denn das?
Naja, das ist eine Revue, die wir immer noch herausgeben im Managementzentrum Witten. Das geht auf ein kleines Büchlein, eine Glossensammlung von mir zurück. Postheroisches Management. Das ist das Management derer und durch die, so darf man vielleicht sagen, die auf heldisches Gehabe, heldisches Getue verzichten. Helden, so weiß man in der Soziologie, sind Leute, denkt man an Achill zum Beispiel, der den Speer weiterwerfen konnte als alle anderen. Helden sind Leute, die andere darin beruhigen, dass sie das nicht können, was Helden können. Denn es ist ganz klar, ne, der Unterschied ist der zwischen Heldentum und Alltag. Und die meisten Leute sind eben im Alltag und nur wenige sind Helden. Unglücklicherweise haben sich aber viele Organisationen angewöhnt, Helden an die Spitze der Organisation zu schicken, dort mit großem Getöse großartige Ziele in die Welt setzen zu lassen und dann den Rest der Organisation, ja, wie soll man sagen, dazu freizusetzen, dabei zuzuschauen, wie diese Ziele dann nicht erreicht werden. Das heißt, wie aus dem Helden ein Schurke wird oder wie aus dem Helden ein tragischer Held wird, was man meistens bevorzugt. Die Auffassung der großen Mehrheit von Betriebswirten, Organisationssoziologen, anderen Experten der Organisation ist, solche Leute kann man weniger und weniger gebrauchen in Organisationen. Also Leute, die sich zu Helden machen lassen oder glauben, sie müssten Helden sein, weil es viel mehr darauf ankommt, in Teams, in Formen wechselseitiger Abstimmung mit den Mitarbeitern, aber auch mit den Kunden zu arbeiten. Postheroisches Verhalten, postheroisches Management ist deswegen eines, das auf das Heldengehabe und Heldengetue verzichten kann.
Statt Getue soll der Manager Motivationsvirtuose sein, ist es das?
Auch nicht, um Himmels Willen. Also da finde ich das Buch von Reinhold Sprenger nach wie vor außerordentlich treffend. Wenn jemand versucht, jemand anderen zu motivieren, dann ist das die Demotivation schlechthin. Denn der andere merkt ja, er soll motiviert werden. Merkt deswegen auch, aha, wenn ich motiviert werden soll, dann bin ich offenbar noch nicht motiviert. Wie kommt denn der andere, meine Führungskraft, auf diese Idee? Was ist denn das überhaupt für ein Laden, in dem ich so behandelt werde? Das Sicherste, was man sagen kann gegenüber jeder Motivation ist, also gegenüber jeder Motivation durch eine Führungskraft, ist, dass sie die intrinsische Motivation, die Motivation, die aus den Leuten selbst kommt, zerstört. Sodass es eher darauf ankommt, den ganzen Laden auf die Leidenschaft für die Sache umzustellen und von dort her für den immer wieder neuen Aufbau der Leidenschaft für die Sache und damit auch für die Motivation der Leute zu sorgen.
Die Systemtheorie steht ja dafür, dass sie mit relativ unabhängigen Subsystemen arbeitet und dann eben mit dem Begriff der funktionalen Differenzierung. Wie steht es nun mit dieser Differenzierung im Verhältnis von Wirtschaft und Staat? Wie sind da die Abhängigkeiten? Wie sind da die Verhältnisse? Kommen wir wirklich mit diesem Begriff der funktionalen Differenzierung weiter?
Meines Erachtens kommen wir damit nicht weiter. Der Begriff der funktionalen Differenzierung ist ein Begriff, den Niklas Luhmann eingeführt hat, um die moderne Gesellschaft zu kennzeichnen. Niklas Luhmann hat ein großes Buch, sein abschließendes Hauptwerk geschrieben, Die Gesellschaft der Gesellschaft, in der er dieser Moderne in meinen Augen und vielleicht auch in seinen Augen, wir können ihn leider nicht mehr fragen, ein gigantisches und großes und großartiges Denkmal gesetzt hat, weil es diese moderne Gesellschaft nämlich bereits nicht mehr gibt. Funktionale Differenzierung war von, ja, sagen wir mal 1650, 1680 bis 1930, 1940, ich will mich da nicht auf historische Daten festlegen, der große Versuch, diese außerordentlich dynamische, durch den Buchdruck dynamisierte moderne Gesellschaft in, ja, vernünftige Bereiche sachlicher Zusammenhänge, so wie man das aus der Bibliothek gewohnt ist. Da gibt es ein Regal für die politischen Bücher, da gibt es ein Regal für die wirtschaftlichen Bücher, da gibt es ein Regal für die vielen Bibelübersetzungen und so weiter. Und sodass man angesichts der vielen Bücher dann immerhin in die Bibliothek sagen konnte, aha, da scheint es doch irgendeine Sachordnung zu geben. Und diese Sachordnung haben dann viele Soziologen, Max Weber, Dilthey, auch Luhmann, in die These der funktionalen Differenzierung übersetzt. Wir stellen heute fest, dass sich die Gesellschaft der Gegenwart in diese Sachordnung so bibliotheksnah nicht mehr ordnen lässt. Wir haben es mit hochkomplizierten, sehr turbulenten Netzwerken zu tun, wo, um auf Ihre Frage direkt einzugehen, also sehr, sehr dichte Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Wirtschaft und Politik zum Beispiel, in jeder einzelnen politischen, in jeder einzelnen unternehmerischen Situation existieren, obwohl wir nach wie vor, und da stimmt immer noch die Moderne, die These der Moderne, obwohl wir sehr genau unterscheiden können, ob jemand im Medium des Geldes oder ob jemand im Medium der Macht operiert. Das wissen wir sofort, auch wenn es dann vielleicht schwerfällt, das begrifflich jeweils festzustellen. Wir haben es mit komplizierteren Konstellationen zu tun, mit einem größeren Durcheinander, mit dem, was man vermutlich in der Soziologie jetzt allmählich anfangen wird, eine Netzwerkordnung von Gesellschaft zu nennen.
Sind das wieder französische Einflüsse, Netzwerk?
Nein, es gibt einen großartigen Netzwerktheoretiker, Bruno Latour, auch in Frankreich, das muss man sagen, aber ich orientiere mich jetzt ausnahmsweise mal an einem Amerikaner. Harrison White, Columbia University in New York, der große Fürst der Netzwerktheorie schlechthin ist, einen außerordentlichen Einfluss auf die wichtigsten Soziologen in Amerika gehabt hat, so ein typischer Soziologen-Soziologe, also jemand, der nur von Soziologen gelesen wird. Das große Publikum kann mit dem nichts anfangen, der sozusagen seine Wirkung indirekt entfaltet hat. Und der hat einen fantastischen Netzwerkbegriff in die Welt gesetzt, der auch mit dem betriebswirtschaftlich Bekannten nichts zu tun hat. Netzwerke sind Cluster, also Verbünde aus außerordentlich heterogenen Elementen. Da kann zum Beispiel ein Netzwerk aus einer Story, aus ein paar Leuten, aus einer Organisation und einem Feld bestehen. Das Netzwerk der Fischerei am Bodensee, sagen wir. Ja? Da wird der Bodensee verehrt und bekannt. Da gibt es ein paar Boote, da gibt es ein paar Leute, die sich kennen. Da gibt es politische Konstellationen, die so oder so eingeschätzt werden. Und all dies zusammen, also außerordentlich unterschiedliche Elemente, macht dann ein Netzwerk aus, solange es funktioniert.
Ein Zauberwort der vergangenen 30 Jahre hieß Deregulierung. Und da schien es eher so, dass man auf den Primat, auf den Vorrang des Staates verzichten könne. Nun, seit der Finanzkrise legt man wieder mehr Wert auf Regulierung und die Forderung, dieses einzugrenzen, zu bändigen und so weiter, ist aufgekommen. Passiert ist so viel nicht. War die Rede vom Ende des Neoliberalismus vielleicht eine Illusion?
Ich fürchte, dass die Rede vom Ende des Neoliberalismus eine genauso große Illusion ist wie die Rede vom Neoliberalismus selber. Diese ganzen nicht nur Debatten, sondern auch Bewegungen in den letzten 30 Jahren zwischen Regulierung und Deregulierung und Reregulierung und Redegulierung, es ging ja immer nur hin und her im Prinzip, sind ein dauernder Versuch, in diesem Ende der modernen Gesellschaft das Verhältnis von Wirtschaft und Politik und, muss man ja sagen, anderen Systemen, nicht zuletzt Wissenschaft, nicht zuletzt Religion. Denken Sie an die immer wieder neuen Versuche, religiöse Expertise, was müssen wir und dürfen wir wirklich tun, aus der Politik herauszuhalten. Denken wir an die im Moment fast verlorenen Kämpfe gegen die sogenannten wissenschaftlichen Thinktanks, die ihrerseits genau wissen, was man zum Beispiel in der Universitätspolitik zu tun hat. Wir sind immer wieder neu dabei, den Einfluss dieser verschiedenen Medien, mit denen wir es nach wie vor zu tun haben, Medium des Glaubens, Medium der Wahrheit, Medium der Macht, Medium des Geldes, gegeneinander auszutarieren. Neoliberalismus hieß die Hoffnung, dass man letztlich alles mit Geld machen könne und dass die Frage, wer kann zahlen, identisch sei mit der Frage, wer sagt, was effizient ist und dass im Grunde genommen alle anderen Medien und alle anderen Netzwerke nur gut daran tun, dem zu folgen. Wir stellen fest, dass das ein ideologischer Wahnsinn ist, eine solche singuläre Position eines noch so kräftigen oder mächtigen Mediums in die Welt zu setzen und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die jeweiligen anderen Medien, auch das Medium der Erziehung zum Beispiel, Pädagogik, nachziehen und jeweils wieder ihr Recht verlangen, weil anders als durch die Vielzahl der Medien ist die Komplexität der modernen Gesellschaft nicht zu regulieren.
Herr Becker, Sie haben relativ prägnant formuliert, Spekulanten sind die Anarchisten der Gegenwart. Heißt das, das sind diejenigen, die Grenzen überschreiten, die sich nichts aus Grenzen machen, die Grenzen austesten, die Tabubrecher sind, vielleicht ganz sympathische Leute?
Oh, das glaube ich nicht. Als erstes sind mir persönlich Spekulanten gar nicht mal so sehr sympathisch. Zweitens glaube ich nicht, dass die Grenzen überschreiten. Ich glaube vielmehr, dass sie, wie alle Anarchisten, andere Grenzen suchen und andere Grenzen ziehen. Ja? Der Anarchist ist ja nicht jemand, der andere in seinen Ordnungen irgendwie stört, sondern der Anarchist ist jemand, der an keine Ordnung glaubt. An Archein, keine Herrschaft. Und der Spekulant ist eben zum Beispiel jemand, der sich also von einem noch so rhetorisch brillanten und machtvoll daherkommenden Gerede einer Zentralbank, dass alles im Guten sei mit einer bestimmten nationalen Währung, nicht beeindrucken lässt, sondern einfach mal den Test macht. Und wenn er 5, 6, 7 Kollegen oder auch 500, 600 Kollegen findet, die bereit sind, mit ihm diesen Test zusammenzumachen, wie das George Soros einige Male vorgeführt hat, dann ist das ein Test eines Spekulanten, der sich wie ein Anarchist in einem angeblich hierarchisch geordneten politischen und wirtschaftlichen Zusammenhang bewegt und die Schwachstellen identifiziert, an denen dieser Zusammenhang nur behauptet wird, aber gar nicht existiert.
Ich möchte nochmals darauf zurückkommen, dass Sie ja bei Luhmann gelernt haben, dass Sie ein Luhmann-Schüler sind, auch wenn wir bereits gesehen haben, dass Sie das ja sehr kreativ weiterentwickelt haben. Aber ich würde doch gerne nochmal auf diesen Ausgangspunkt von Luhmann eingehen, nämlich, dass die funktionale Sachordnung der modernen Gesellschaft gegen die nationalsozialistische Auflösung gesetzt werden sollte. Das heißt, dieser demokratische Impuls von Luhmann. Was sagt er uns eigentlich heute noch?
Also Luhmann halte ich nach wie vor für unverzichtbar. Das muss ich nicht nur sagen, weil ich sein Schüler bin, das will ich auch sagen, weil ich nach wie vor seine Gesellschaftsdiagnose für die prägnanteste überhaupt halte. Er hat in der Tat einen elementar demokratischen Impuls gehabt, den sollten wir nach wie vor im Auge behalten, den sollten wir auch dem genauso wichtigen demokratischen Impuls eines Jürgen Habermas an die Seite stellen. Ich finde, dass es überhaupt kein Zufall ist, dass beide zentral mit dem Begriff der Kommunikation arbeiten, mit ganz anderen Akzenten. Habermas will darauf hinaus, dass mit jedem Kommunikation qua inhärenter Vernunft der Sprache, mit jeder Kommunikation ein Konsens erreichbar sei. Luhmann will darauf hinaus, dass Kommunikation unwahrscheinlich sei und man deswegen die Hoffnung auf Kommunikation nicht übertreiben solle. Beides sind Argumente, kommen aus derselben Generation, Habermas und Luhmann. Beides sind Argumente, die in der Tat gegen den Nationalsozialismus gerichtet sind, der den Konsens sozusagen durch Propaganda ersetzte und der vor allem die Hoffnung auf Kommunikation erübrigte durch den Terror. Wenn man stattdessen auf Kommunikation setzt, und das heißt für beide Unberechenbarkeit, Offenheit, argumentative Überraschbarkeit, dann hat man damit auf der reinen Verfahrensebene, auf einer Ebene, auf der gleichsam das Volk selber unterwegs ist, wir alle selber unterwegs sind, ohne dass wir nach irgendwelchen großen Verfassungen fragen müssen, einen Antivirus, ja, gegen den faschistischen Impuls in die Welt gesetzt. Das war beiden sehr wichtig und es ist überhaupt kein Zufall, dass sie, abgesehen von ihren theoretischen Streitigkeiten, sich persönlich eher als Freunde verstanden haben.
Wollen wir etwas Musik hören, einen kleinen Einschnitt machen?
Sehr gerne.
Was haben Sie uns mitgebracht? Was hören wir als erstes?
Ich habe mitgebracht von John Zorn, einem weltweit denkenden Großmusiker, Großprojektmusiker, muss man vielleicht sagen, der in New York arbeitet, ursprünglich ein Saxophonist und Jazzmusiker. Mitgebracht ein Stück aus seinem großen Masada-Projekt. Masada, benannt nach der Bergfestung. John Zorn war 10, 15 Jahre lang führender New Yorker Jazzer und Freejazzer und hat dann so circa Anfang der 90er Jahre die sogenannte Weltmusik entdeckt. Auf dem Umwege über seine eigenen jüdische Herkünfte, hat er jüdische Musik ausgegraben, auch jüdische Musiker ausgegraben, fördert auch ein riesiges Netzwerk von jüdischen Musikern, hat das mittlerweile erweitert in Richtung afrikanischer Musik, asiatischer Musik. Er arbeitet, also ein Glücksfall für einen Kulturtheoretiker wie mich, er arbeitet an einer Musik, die man als eine Weltmusik bezeichnen kann, die keine folkloristischen Elemente hat, aber in der man wiedererkennt, dass es doch das ein oder andere sozusagen an wiedererkennbaren Herkünften, wiedererkennbaren Regionen, Traditionen gibt, die er aber auf eine total kreative Art und Weise und vor allem auch intelligente Art und Weise amalgamiert.
Im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute zu Gast der Kulturwissenschaftler und Soziologe Dirk Becker. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Becker, Sie haben 2007 ein Buch geschrieben mit dem Titel Studien zur nächsten Gesellschaft. Ein interessanter Titel. Man weiß ja noch zunächst noch nicht richtig, worum es geht. Es könnte ja auch heißen zur Gesellschaft des Nächsten. Dann wären wir vielleicht bei Levinas angelangt. Aber wir sind bei der nächsten Gesellschaft. Was ist denn das für eine Gesellschaft?
Es ist einerseits die Gesellschaft, die auf die Moderne folgt, also ganz plump, die nächste. Und wenn ich jetzt also ganz mutig wäre, sozusagen hegelianisch argumentieren würde oder vielleicht auch mit Fukuyama argumentieren würde, würde ich sagen, es ist dann auch die letzte Gesellschaft, ja, mit der die Menschheit dann ihren ultimativen Punkt der Vernetzung aller mit allen erreicht hat und die dann friedlich sich ans Ende des Kosmos fortsetzen kann. Aber das kann man natürlich nicht sagen.
Das war's dann. Fehlt nur noch die Einführung des Computers.
Genau, es fehlt dann. Nein, das war die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt endlich alles in den Griff bekommen. Man muss leider das Gegenteil sagen. Ja, diese These, es gibt eine nächste Gesellschaft, die nicht von mir stammt, sondern von Marshall McLuhan und von Peter Drucker auch so genannt wurde, Next Society, ist eine These, die sich Und zu meiner Überraschung so in den Kultur- und Sozialwissenschaften der letzten 60 Jahren als ziemlich robuste These herausdestilliert hat, nämlich die, dass wir die gesamte Menschheitsgeschichte von immerhin ja 4 Millionen Jahren, also seit dem Auftauchen der Sprache, in nur 4 Medienepochen einteilen können, nämlich die mündlich verfasste Gesellschaft, die schriftlich verfasste Gesellschaft, die Gesellschaft des Buchdrucks, das wäre die moderne, und dann eben die Gesellschaft, die auf die Einführung des Computers und seiner Netzwerke reagiert. Dabei werden wahnwitzig viele Innovationen, wie zum Beispiel der Pflug oder der Film oder die Fotografie oder die Kartoffel oder das Rad übersprungen. Und zwar mit guten Gründen übersprungen, weil man sieht, dass diese sogenannten Verbreitungsmedien der Kommunikation doch eine so dramatische Wirkung hatten für die jeweils vorherigen Formen von Gesellschaft, dass das von vielen, auch Marshall McLuhan, sogenannte Katastrophen gewesen sind, solche neuen Medien einzuführen. Katastrophen deswegen, weil die alten Kulturen und alten Strukturen der Gesellschaft damit nicht mehr zurande kamen. Die These im Moment ist schlicht und ergreifend die, so wichtig wie der Buchdruck für die Entstehung der modernen Gesellschaft war, so wichtig ist das Auftauchen des Computers für die Entstehung der nächsten Gesellschaft. Und der Tenor dabei ist dezidiert soziologisch und nicht ökonomisch. Ökonomen würden ja sagen, wunderbar, dass wir ein neues Kommunikationsmedium haben, die Transaktionskosten sinken, es ist viel einfacher, eine E-Mail zu verschicken, als einen Brief zur Post zu tragen, alles wird effizienter, schneller, besser, schöner, fröhlicher und so weiter. Soziologen sagen ja, schön wäre es, wenn es so wäre, aber es ist ganz anders. Die Gesellschaft hat Mühe und Not gehabt, genug, sich auf Briefe einzustellen, dass die Leute jetzt auch noch E-Mails schicken und eben nicht nur einmal am Tag die Post kommen kann, sondern jede Minute die Post kommen kann, jede Sekunde die Post kommen kann, ist eigentlich eine Herausforderung, die nur mit Stressgefühlen erster Güte zu beantworten ist. Und die vor allem auch nur dann überhaupt bewältigt wird, wenn wir es lernen, wiederum ablehnend oder vielleicht etwas freundlicher gesagt filternd mit den neuen Angeboten an Kommunikation umzugehen. Die These ist dann die, oder die Frage ist dann die, mit welchen neuen Strukturen und Kulturen der Gesellschaft bekommen wir es zu tun, wenn wir mal für einen Moment die These ernst nehmen, dass der Computer tatsächlich diesen Impact, ja, diese geradezu dramatische Wirkung auf uns haben wird.
Wir machen nochmal einen kleinen musikalischen Einschnitt und hören nochmal ein kleines Stückchen. Geht es wieder nach New York? Wo geht es diesmal hin?
Jetzt geht es tatsächlich wieder nach New York, sogar in den unmittelbaren Umkreis von John Zorn, der ja ein guter Freund von Lou Reed ist. Und Lou Reed ist seinerseits verheiratet mit Laurie Anderson. Es geht um Laurie Andersons neueste Scheibe, Homeland. Und da wir hier so nett unter Experten sitzen und behaupten, so viel vor der Welt zu wissen, dachte ich mir, wäre es ganz schön, dieses wunderschöne Lied Only an Expert von Laurie Anderson zu hören. Die schönste Zeile darin, kann ich die Hörer nur bitten, sehr genau hinzuhören, die schönste Zeile darin lautet natürlich, also wenn du ein Experte bist, dann musst du ein Problem haben.
Now only an expert can deal with the problem. Because half the problem is seeing the problem. And only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. So if there's no expert dealing with the problem, it's really actually twice the problem. Because only an expert can deal with the problem. Only an expert can deal with the problem. Because only an expert can deal with the problem.
Der Soziologe und Systemtheoretiker Dirk Becker ist heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Becker, die Krise auf den Finanzmärkten hat viele Menschen erschreckt und das hat zu einem bestimmten Vertrauensverlust geführt. Man hat sich gefragt, wem kann ich da eigentlich noch trauen? Wem kann ich in einem wörtlichen Sinne noch Kredit geben? Und in diesem Zusammenhang haben Sie bereits in den 90er Jahren einen interessanten Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Die Unruhe des Geldes. Wir sind in der Tat heute beunruhigt. Aber warum löst Geld eigentlich Unruhe aus? Man könnte auch sagen, es beruhigt doch, wenn man es hat. Aber es löst Unruhe aus.
Ja, vor allem dann, wenn man es hat, beruhigt es überhaupt nicht, weil man nicht weiß, wie lange man es dann noch hat. Erstens verliert es selbst an Wert. Zweitens wird man ständig von Leuten belagert, die einem sagen, wie man das optimalerweise wo anzulegen hat, sodass man ständig fürchten muss, doch zu wenig Zinsen für dieses Geld zu bekommen und die große Chance gerade eben an seiner Nase vorbeiziehen zu sehen. Goethe war ja der Erste, der in seinem Faust 2 darauf hingewiesen hat, dass mit der Einführung des Geldes die Gottheit der Schönheit durch die Gottheit der Sorge ersetzt worden ist und dass die Sorge eben aus genau diesem Grunde, dass wir es mit Vermögen zu tun haben, von dem wir nicht wissen, wie lange es noch ein Vermögen ist, unser Leben vergiftet.
Vielleicht hat es ja auch historische Ursachen, gerade bei uns in Deutschland, die mehreren Inflationen, die wir erlebt haben. Und bei jeder Finanzkrise fragt man sich, kommt das dann nochmal vor? Also die Frage ist, warum wird eigentlich Geld immer so als Störenfried angesehen? Man könnte diese Unruhe ja auch positiv deuten. Man könnte sagen, Geld ist dazu da, damit mehr Geld daraus wird. Und jetzt bin ich wieder beim Spekulanten angekommen. Vielleicht ist es doch ganz positiv. Man kann aus Geld mehr machen. Das ist eine produktive Unruhe. Aber so wird es nicht gesehen.
Na, so wird es nicht gesehen. Also in der Tat, also man hat erstens diesen Moment selbst. Wenn ich mein Geld beobachte, weiß ich nicht, wie lange es noch etwas wert ist. Aber ich glaube, das, worauf Sie jetzt hinaus wollen, zu Recht hinaus wollen, ist ja die andere Seite, nämlich die, dass ich mich dauernd fragen muss, was denn eigentlich mein alter, schöner Schrank, den ich von der Tante geerbt habe, und was eigentlich diese wunderbare Kompetenz, die ich vor 20 Jahren in meinem Universitätsstudium mir angeeignet habe, und was denn eigentlich, die Ski, die ich vor letztes Jahr gekauft habe, der Computer, den ich vor 2 Wochen gekauft habe, was die denn eigentlich alle heute noch wert sind, angesichts dessen, dass diese Jagd nach dem Geld, die Suche nach dem Geld oder eben die Orientierung im Geld alle möglichen Leute dauernd dazu bringt, neue Schränke, neue Computer, neue Ski und neue Studiengänge in die Welt zu setzen. Vorausgesetzt, man kann die verkaufen, was nur bei privaten Universitäten der Fall ist. Sodass das Problem der Unruhe des Geldes eben daraus entsteht, dass das Geld das Prinzip ist, dass eine dauernde Neubewertung, und zwar aus den überraschendsten Ecken, eine dauernde Neubewertung der Dinge vornimmt, sodass ich mich auf nichts mehr setzen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, im ruhigen Bewusstsein dessen, dass dieses noch genau das wert ist, was es für meinen Vater und für meine Großmutter wert gewesen ist.
Ich habe mal ein bisschen in der Kulturgeschichte des Geldes nachgeschaut, ja, von Dieter Schnaas, ein ganz hübsches Büchlein. Und der nimmt da Bezug auf Savonarola, also auf die Renaissance damals, etwa die Zeit von Luther, der gegen den Wucher da schimpft, und der Savonarola, der die Medici aus Florenz vertreibt, etwa diese Zeit. Und der sagt, das Problem ist ja, Geld ist mehr, als dass es zu sein scheint. Es verspricht einen bestimmten Surplus. Aber das Problem ist, sagt er als Prediger, dass dieses Geld den Charakter dessen verändert, der es nunmehr hat. Und im Nu ist das aus dem Mittel unserer Wünsche das Ziel geworden. Und was nun interessant ist, das, was da so verunglimpft wird als blinde Leidenschaften bei diesem Mönch, das wird einmal um 180 Grad gedreht bei Adam Smith. Und dort werden die Leidenschaften dann positiv gesehen. Dort ist es dann die Eigenliebe, dort ist es das Eigeninteresse und die ja doch dann auf dem Markt, hinter dem Rücken der Individuen, wie wir wissen, zu dem Gemeinwohl aller wird. Also, was hat es damit eigentlich auf sich, mit diesem Geld, das immer mehr wird und das vom Mittel zum Ziel wird?
Also zunächst mal muss man ja sagen, dass Savonarola selbst ein wunderbares Beispiel dafür ist, was auch immer passiert, wenn die Gesellschaft es mit Geld zu tun hat. Savonarola schimpft auf das Geld, das den Charakter von Leuten verdirbt, und ist selbst ein Beispiel dafür, dass auch der Glaube den Charakter von Leuten verdirbt. Ich darf aus meinem engeren Umkreis der Wissenschaft berichten, dass auch Wahrheit den Charakter verderben kann, wenn man allzu intensiv nach ihr sucht oder allzu intensiv nach der Unwahrheit, die die Kollegen produzieren, sucht. Außerordentlich fiese Charaktere, die man in der Wissenschaft vorfindet, genauso wie in der Kirche, genauso wie in Banken, genauso wie in der Schule. Also das scheint mir eher ein mediales, für Medien typisches Phänomen zu sein und nicht unbedingt nur typisch für Geld zu sein. Ich glaube eher, dass es darauf ankommt, das, was wir sehr mutig immer Alphabetisierung im Umgang mit der Schrift genannt haben und auch im Umgang mit dem Buchdruck genannt haben, allmählich auch als Alphabetisierung im Umgang mit diesen verschiedenen sogenannten Erfolgsmedien der Gesellschaft, mit Macht, mit Geld, mit Wahrheit, mit Glauben, mit Schönheit. Ja, was verdirbt den Charakter mehr als der Glaube an die Schönheit? Man schaue sich die Künstler an, ja, die nichts anderes in der Welt mehr kennen als ihr nächstes Werk. Ja, hochproblematische Figuren. Ja. Also dieses ganze, die ganze Savonarola-Predigt könnte man ja auf die ganze Gesellschaft anwenden und deswegen gibt es ja auch Kulturkritik. Die macht ja auch genau das. Ja.
Das ist ja ihr Feld.
Ja, so dass es also eher darauf ankommt, sich anzuschauen, kommt man nicht dann zu einer intelligenten Position der eigenen Person in der Gesellschaft, aber auch der Einschätzung dessen, was Gesellschaft so zu bieten hat für andere, wenn man über das Mischungsverhältnis von Medien nachdenkt. Wenn man darüber nachdenkt, wie viel Macht brauche ich denn, um mein Geld so einzusetzen, dass ich mir ab und zu ein schönes Kunstwerk kaufen kann, mit dem ich bei meinen Kindern vielleicht nebenbei einen gewissen erzieherischen Effekt des Umgangs mit Schönheit auslösen kann und gleichzeitig zeigen kann, dass ich als Wissenschaftler eine Ahnung davon habe, was wahrerweise über unsere Gesellschaft zu sagen ist. Warum nimmt man nicht eine solche Balance von verschiedenen Medien vor? Ich glaube, deswegen hat Schnaas ja vollkommen recht, was das Geld betrifft, und hätten andere recht, wenn sie andere Medien genauso kommentieren würden. Wir haben es uns im 19. Jahrhundert angesichts der, ja, dramatischen Unordnung in die Gesellschaft nach der Französischen Revolution und dank der Industrialisierung gekommen ist, sehr angewöhnt, allzu ideologisch jeweils einen Punkt herauszudestillieren und zu glauben, dass alles gerettet wäre, wenn die Leute nur erzogen werden können, dass alles gerettet wäre, wenn der Einfluss der Kirche nur zurückgedrängt wäre und letztlich alles gerettet wäre, wenn das Geld nur nicht so mächtig wäre. Das sind alles ideologische Übertreibungen, gegen die der Soziologe immer schon einen einzigen Appell in die Welt gesetzt hat, nämlich den: Leute, differenziert doch mal ein bisschen.
Ja, okay, funktionale Differenzierung hatten wir heute schon. Ja, jetzt eine weitere Art der Differenzierung. Aber Sie können dem Geld ja auch was Gutes abgewinnen. Nicht nur die Unruhe, die womöglich den einen oder anderen negativ befällt, sondern das Geld auch als gewalteindämmende Funktion, als Pazifizierung der Gesellschaft. Was ist damit gemeint?
Ja, damit ist gemeint das, was Luhmann sehr schön den Triumph der Knappheit über die Gewalt genannt hat. Man findet das eigentlich schon bei Xenophon, also einem wirklich alten Griechen, der mal ein wunderbares Buch geschrieben hat, vielleicht das erste Buch über den Ökonomen überhaupt. Das heißt Oikonomikos, der gute Hausherr zu Deutsch. Ein Buch geschrieben hat und sich gesagt hat, dort gefragt hat, wie kann eigentlich der Herr, der Herrschaft über sein Haus ausübt, und zwar indem er eine junge Frau heiratet, die ihrerseits die Geschäfte übernimmt. Ja, schon mal. Dann kann er sich auf sein Pferd schwingen und sich um die Geschäfte draußen kümmern.
Ich dachte, er kümmert sich um die junge Frau.
Auch, aber eben nicht den ganzen Tag. Ja, wie kann eigentlich sichergestellt sein, dass dieser ja schon dann rein einigermaßen komplizierte Zusammenhang eines Oikos, eines Hauses, Gesinde, Kinder, Tiere, Frau, der Mann selber, der Herr selber, dass er zusammenhält. Und die Antwort von Xenophon war, die Leute müssen einfach lernen, dass es in ihrer aller Interesse liegt, sparsam mit ihren Ressourcen umzugehen, damit sie in der Zukunft eher mehr als weniger haben. Wenn sie das lernen, dann beherrschen sie sich selbst. Sophrosyne nannten das die Griechen. Wenn sie das nicht lernen, dann ist jede Ausübung von Herrschaft eines Herrn über sein Haus pure Tyrannei. Und das Leben von niemandem, so sagt Xenophon, ist schwieriger als das des Tyrannen, weil er dauernd aufpassen muss. Das Geld hat genau diese Wirkung, den Leuten auf eine ganz harmlose und eben auch, ja, hinter dem Rücken, wie Marx gesagt hat, stattfindende Art und Weise zu sagen, hör mal, du hast eine Chance, was aus deinem Leben zu machen. Sieh zu, dass du eine Ausbildung hast, die dich zu einer Aussicht auf einen guten Arbeitsplatz befähigt. Und du wirst dir dieses Fernsehgerät eines Tages kaufen können. Du musst nicht irgendwo einbrechen, Gewalt. Du musst es nicht irgendjemand anderem aus den Händen reißen, Gewalt. Du kannst es dir selbst kaufen. Und du tust dabei sogar etwas für den Gesamtzusammenhang der Gesellschaft, weil nämlich ein anderer dir dieses Gerät verkaufen kann und damit Arbeitskräfte beschäftigen kann, weil Dritte sehen, dass es sich möglicherweise lohnt, Fernsehgeräte zu kaufen und also auch weiterhin die Wirtschaft läuft, sodass die eine Aktion, ich sorge dafür, dass ich genug Geld habe, um mir ein Fernsehgerät zuzulegen. Eine Aktion ist, die eine ganze Kettenreaktion hat auf weitere Reaktionen, die allesamt gewaltfrei an der Schaffung von neuen und weiteren Möglichkeiten des Miteinanderumgehens in der Gesellschaft schaffen. Das ist das zivilisierende Medium schlechthin und deswegen war Adam Smith so überzeugt davon, tatsächlich eine neue Moralphilosophie geschrieben zu haben, indem er über das Geld sprach.
Sie beschäftigen sich ja schon länger mit Geld, mit dem Finanzsystem, auch mit Banken. Und Sie haben Anfang der 90er Jahre bereits ein Buch herausgegeben, Womit handeln Banken? Ist das damals noch unter Luhmanns Einfluss entstanden?
Ja, das ist unter Luhmanns Einfluss entstanden. Ich hatte die Doktorarbeit fertig und habe ihn gefragt, was können wir denn jetzt mal machen? Und er sagte mir, wissen Sie, es gab da schon bei Talcott Parsons, seinem Lehrer, den Wunsch, mal etwas über die Banken zu machen. Die sitzen noch mitten im Wirtschaftssystem und wir wissen so wenig über die. Und eigentlich habe ich diesen Wunsch auch. Ich würde auch mal gerne genauer wissen, was da passiert. Und im Moment haben wir es doch mit dieser Risikosoziologie zu tun. Kann man nicht das eine mit dem anderen kombinieren? Und wollen Sie nicht diese Studie über Banken, die wir beide, also Ihre Lehrer sozusagen, uns schon gewünscht haben, einmal durchführen? Und offen gestanden war für mich nichts schlimmer, als nach der Doktorarbeit über die Marktwirtschaft schon wieder so ein ökonomisches Thema anpacken zu müssen. Aber die Risikofrage interessierte mich. Und ich bin damals dann auch durch viele Banken durchgezogen, habe eine Reihe von Interviews geführt, in Frankfurt vor allem, aber auch in Bielefeld, auch in Köln, und habe immer dort nach Technik des Risikomanagements gefragt. Das war 1989, 90.
Wollten die das denn hören?
Es gab niemanden, der mit dem Wort auch nur etwas anfangen konnte. Mit einer einzigen Ausnahme, ein Banker in Frankfurt, der den Doktortitel hatte und schon mal etwas von Risk Analysis gehört hatte. Ansonsten war die Reaktion unisono Risiko. In Banken? Wie kommen Sie da auf die Idee?
Banken haben es doch mit Sicherheit zu tun.
Haben es mit Sicherheit zu tun, ganz genau. Es war total verblüffend.
Ja. Ja gut, aber worauf wollten Sie eigentlich hinaus?
Ich wollte darauf hinaus, dass aus der soziologischen Perspektive vollkommen klar ist, dass Banken, weil sie Kredite vergeben, ja, also Geld Leuten in die Hand geben, von denen sie fürchten müssen, dass sie nie wiederkommen, ne, dass die läufig werden, wie man dann so schön sagt. Und auf der anderen Seite Banken auch Einrichtungen sind, die von vielen Einlegern Geld von Giro- und Sparkonten angenommen haben, wo man sich auch fragen muss, wie kommen eigentlich so viele Leute dazu, diesen windigen Geschäftemachern namens Bankern ihr Geld anzuvertrauen? Das war die Frage von William Bateshot, ja, dem großen Vordenker der Londoner City. Ne, 1880 noch fragte der sich, warum geben viele Leute einem Banker alle ihr Geld? Ja. Offensichtlich ist da etwas gelungen an Vertrauenskommunikation, an Dokumentation von Vertrauen, große Mauern, ja, dicke Safes, das unglaublich würdevolle Betragen des Bankers mit Bowling Hat und Zeitung unterm Arm. Ja, also solchen Leuten muss man doch vertrauen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben Banken offensichtlich irgendwelche Mechanismen des Umgangs mit Kreditrisiken entwickelt, die Banken, und jetzt komme ich zu der Antwort auf Ihre Frage, die Banken zu Experten im Umgang mit Risiko machen müssen. Und unsere Frage war schlicht und ergreifend, können wir nicht von den Techniken des Umgangs mit Risiken in Banken, die das ja immerhin schon seit 2000 Jahren machen, etwas lernen, was uns gegenwärtig im Umgang mit Hochtechnologierisiken, das war damals das Thema nach Tschernobyl, etwas weiterhilft. Und da waren wir eben total verblüfft, dass die Banken sich über unsere Frage schon wunderten und überhaupt nicht mit der Sprache raus wollten. Die Antwort auf die Frage, die wir gestellt haben, war dann relativ schlicht. Unsere Margen schützen uns davor, dass etwas schief geht.
Ja, aber komischerweise ist ja, seitdem Sie dieses Buch geschrieben haben, schon öfters mal was schief gegangen. Ja. Und sowohl die Kreditnehmer als auch vielleicht die Kreditgeber haben die Risiken nicht richtig eingeschätzt. Wo steckt da eigentlich der blinde Fleck der Banken? Die sind alle hochspezialisiert, sind alle Experten, aber keiner hat es vorausgesehen.
Ja, der blinde Fleck steckt darin, dass die Techniken der Beherrschung einzelner Risiken, und dafür gibt es also wunderbare Namen, Länderrisiko, Kreditrisiko, Gläubigerrisiko, Kreditwürdigkeitsrisiko, Krediteinschätzung, Dutzende von Namen, ja, dass die Kompetenz in der Einschätzung einzelner Risiken sowohl vor dem Hintergrund der Kenntnis des Marktes durch den einzelnen Banker, sozusagen der Nase, die für ihre Kunden haben, das muss man wirklich so ausdrücken, als auch vor dem Hintergrund der mathematischen Formen des statistischen Umgangs mit Risiken einfach problemlos vorhanden sind. Da kann eigentlich nichts schiefgehen. Aber Und gerade weil da eben nichts schiefgehen kann, wiegten sich die Banken in einer Sicherheit, die aus den Augen verlor, dass die Risiken ja möglicherweise untereinander zusammenhängen könnten. Dass ein Hypothekenrisiko etwas zu tun haben könnte mit einem Konsumentenrisiko und mit einem Ausbildungsrisiko. Und dass, wenn das eine schlagend wird, wie die Österreicher aber so schön sagen, also ne, tatsächlich eintritt, das eine Risiko, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass andere Risiken auch schlagend werden, also auch eintreten, eher steigt als sinkt. Sodass dann Kettenreaktionen in Kraft treten, die man heute systemische Risiken nennt und von denen der Banker auch heute sagt, wir haben keine Ahnung, wie es zu diesen Verkettungen kommt. Die Wirtschaft ist viel zu komplex, das heißt in sich vielfältig verfügt und verfugt gebaut. Es gibt keinerlei kausale Techniken zu wissen, wann, wo, was passiert, wenn man etwas Bestimmtes tut. Es gibt nichts anderes als eine sich vorantastende Marktkenntnis, ja, von der wir halt jetzt lernen müssen, dass sie auch in die Gesellschaft schauen muss, auch in politische Lagen schauen muss, auch in bestimmte Stimmungsbilder der Gesellschaft schauen muss, um einigermaßen abzuschätzen, was denn den Gesamtrahmen des Risikos, die Systemik des Risikos ausmachen könnte. Aber ein Risikomanagement mit Bezug auf das systemische Risiko haben wir nach wie vor nicht.
Ich glaube, wir werden noch weiter mit Risiken auch in diesem Finanzsektor zu tun haben. Das war der Doppelkopf mit Dirk Becker. Gastgeber war Konrad Ley. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, was hören wir zum Abschluss als Musik?
Zum Abschluss hören wir Charlotte Gainsbourg. In the End, passenderweise zum Ende der Sendung. Charlotte Gainsbourg ist eine Sängerin und Schauspielerin, die diese Scheibe IRM herausgegeben hat vor einem Jahr. Gainsbourg ist mir aufgefallen, weil sie eine außerordentlich konzentrierte Hauptdarstellerin in dem Film Antichrist von Lars von Trier gewesen ist, eine fantastische Rolle. Ich habe dann ein Interview mit ihr gelesen, eine Zeitschrift Du. Da berichtet sie darüber, dass sie mit Lars von Trier an diesem Film gearbeitet hat und dass das mit die härteste Arbeit gewesen sei, die sie je hätte machen müssen, weil sie punktgenau geführt worden sei von diesem Regisseur, der sehr genau gewusst hatte, was er von ihr und allen anderen will. Und dass sie parallel dazu in Kalifornien immer wieder ins Studio gegangen sei und diese Schallplatte, diese CD aufgenommen hätte und dort mit einem Produzenten gearbeitet hätte, der laufend mit ihr darüber gesprochen hätte, wie man denn was jetzt aus welcher Melodie und aus welcher Tonalität und aus welchem Text machen könne. Und das sei so ein unglaublich schöner Unterschied in den Arbeitsweisen gewesen. Und was ich am schönsten im Interview fand, war, dass sie gesagt hat, ich könnte im Nachhinein gar nicht sagen, welche Arbeitsweise mir lieber gewesen ist. Aber eben beides tun zu können, ist mir wichtig.
It's all coming to crumbs on the table and mud on these shoes. Treading so long, I can't see where we've been. Tracks on the trail and nails digging in. Who's to say?
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.